Heinrich, kannst du den kleinen Jörg bitte nochmal reinholen? Der wartet im Kinderland.
Hol mal den Jörg rein. Ist er da? Jörg?
Ich bin da, ja.
Ah, sehr gut. Okay.
Wollte jetzt nicht ihr...
Also richtig da bist du doch nicht.
Warum oder ist er nicht?
Jetzt ist er da.
Ich bin hier.
Ist wieder weg.
Jörg ist wieder weg.
Also ich bin da.
Jetzt ist er ganz weg, oh je.
Sitte, oh kaum ist Jörg nicht in der Leitung, da reden alle schlecht hinter seinem Rücken.
Ja, besser als über sein Au-pair-Mädchen schlecht zu reden.
Da ist ein C vor seinem Namen erschienen bei mir. Was heißt das? Ausgewandert nach China? Jetzt ist er ganz weg. Ich glaube, Jörg rebootet gerade.
Vielleicht hostet der WikiLeaks oder so.
Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
Ho, ho, ho und willkommen zur neuesten Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts, der Runde von mehr oder weniger altgedienten Vertretern des bundesdeutschen Computerspielejournalismus. Und wir sitzen hier im Dezember zusammen zu unserer Jahresendbesprechung. Und da nehmen teil, in welcher Reihenfolge? Wie machen wir es? Nach Postleitzahl, nach Alter, Schönheit, Alphabet? Okay, wir machen Alphabet. Anatol Locker.
Hallo.
Boris Schneider-Jone.
Guten Abend.
Winnie Forster.
Servus.
Und im Laufe der Sendung hoffentlich auch Jörg Langer, der gerade noch irgendwelche Privatsachen noch macht. Und ansonsten, falls er nicht rechtzeitig kommt, wird einer von uns eine Jörg-Langer-Imitation einfach machen.
Und wer bist du?
Okay, und derjenige, der gerade hier die wunderbare Einführung gegeben hat, ist natürlich der Kollege Heinrich Lehnhardt.
Grüß Gott. Ja, wir versuchen immer kurz vor Beginn der Podcastaufnahme eins, zwei Themen festzunageln. Das endet immer damit, dass wir dann über irgendwelche Privatsachen reden, die natürlich überhaupt nicht in den Podcast gehören. Also fallen wir doch gleich zurück auf das Naheliegende. Es ist der letzte Podcast im alten Jahr, 2010. Wir haben es mehr oder weniger überlebt und da drängen sich halt die üblichen Rückblicke auf. Bedingt auch dadurch, dass natürlich jetzt nicht mehr so viele Spieleindustrie-Ereignisse passieren. Und da denken wir uns, wir fangen doch gleich an, so ein bisschen mit dem Rückblick 2010. Und wer eher auf die Retro-Themen gespannt ist, der soll trotzdem am Apparat bleiben. Denn wir blättern später in Powerplay 191 und die hatte unter anderem eine Kürung der besten Spiele des Jahres 1990. Also
wir hatten uns vorher geeinigt, und jetzt habe ich ganz schnell in der Vorbereitung noch geschrieben, 3 Spiele, die wir gespielt haben und 3 Spiele, die wir hätte gerne spielen wollen. Ist das immer noch so?
Von mir aus?
Auf jeden Fall könnte ich das, ich kann das bieten.
Also, mach mal.
Ich mach mal so 3 Lieblingsspiele dieses Jahr. Also so im Klassischen hat viel Geld gekostet in der Entwicklung und ist groß und bombastisch und so weiter. Modus würde ich mal sagen Mass Effect 2, wobei ich dazu sagen muss, ich habe halt nicht viele von den großen Spielen gespielt, aber Mass Effect 2 hat mir sehr gefallen, so schöner Anfang und insbesondere auch im Downloadable Content Bereich sind da später noch ein paar hübsche Episoden nachgekommen. Die PlayStation 3 Besitzer werden jubeln, weil die kriegen ja, wenn das jetzt an dieser Tage für PlayStation 3 dann noch erscheint. Alles, was je erschienen ist, gleich mit auf der Disc mit drauf. Also sehr schön. Also Mass Effect hat mir wirklich richtig gut gefallen. Auch wenn ich habe es hier schon mehrfach erwähnt, den Hüllenbruch in der Synchronisation mal wieder anprangern muss, weil das ist ein Rumpf. Hall heißt Rumpf, nicht Hülle.
Gute Vorsätze für 2011.
Ja. Xbox Live Arcade, was heißt innovativstes? Also das Spiel, wo ich am meisten gesagt habe, aha, ist mal was anderes, Limbo, weil es einfach ganz anders aussah und weil es diese ganzen sehr viele klassischen Qualitäten hatte, die ich da mochte. Und es ist halt auch bockschwer gegen Ende und so, aber es ist irgendwie, dieses Spiel will eine einzige Sache und die macht es sehr gut, anders als viele Spiele, die verzweifelt versuchen, noch ein Menü und noch eine Option und noch einen Knopf zu machen, das fand ich sehr schön. Und dann natürlich in gespielten Minuten von Spielen, die, ich hoffe, dieses Jahr erschienen sind, für mich ist es dieses Jahr erschienen, ich habe es dieses Jahr damit angefangen, aber ich glaube, es war letztes Jahr schon draußen, ist Plants vs. Zombies natürlich, auf den diversen Plattformen, so ähnlich wie andere Sachen von PopCap habe ich das auch für alles gekauft, was ich habe. Jede Plattform, wo dieses Spiel, ich habe die PC-Version und die Version und was weiß ich was, also Xbox-Version und so weiter und so fort. Das sind also die drei habe ich gespielt, fand ich toll, würde ich wieder spielen, kommt mit auf die einsame Insel oder so. Gewollt. Red Dead Redemption. Da reden immer alle davon und ich weiß, ich sollte es irgendwann mal spielen, ja, aber ich sollte 20 Stunden mitbringen und die habe ich im Augenblick nicht. Nein, den Zombie-Modus gucke ich mir nicht an, aber die klassische Western-Geschichte, jeder, der es gespielt hat, den ich kenne, war begeistert, sagt, das musst du spielen. Also glaube ich das jetzt einfach mal und steht noch dran. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe Tales of Monkey Island immer noch nicht gespielt, obwohl ich auch inzwischen diese original verpackte deutsche Version For Better Knowers Also Playable in English hier liegen habe. Ich habe mich da eigentlich die ganze Zeit drauf gefreut und zwischen Weihnachten und Neujahr wird das Ding jetzt endlich mal geladen und ausprobiert, weil Monkey Island muss einfach sein. Und dann festhalten, jetzt kommt ein erdbebenartiges Ding. Ja, ich habe mir, Achtung, eine Wii gekauft.
Oh. Gibt's die schon?
Die gibt's schon. Nein, Mickey Epic. Nach dem Motto, wenigstens, weil ich weiß
Epic ganz Mickey, genau, um nicht zu sagen, ne?
Um nicht zu sagen,
in Epic Mickey, aber heißt es anders.
Europa heißt es Mickey Epic.
Ja. Das. Moment mal, jetzt haben wir ja gleich hier die erste spontane humoristische Abschweifung.
Ja, hier schreibt Epic sich Mickey auch. Mickey.
Aber das ist doch auch kein Deutsch, oder?
Nein, es ist kein Deutsch, es ist europäisch. Hier ist es, also es ist nicht der epische Mickey, sondern das Mickey-Epos.
Okay, Boris, du hast ja auch im Laufe der Jahre auch im Marketing gearbeitet für eine größere Spielefirma sozusagen.
Ja.
Kannst du mir erklären, was da die Logik dahinter ist? Warum ist das ein besserer Name für die europäischen Kunden?
Wenn sie es bei Disney richtig gemacht haben, werden sie 30 Kunden in einen Raum gesperrt haben und sie haben wählen lassen und die englischen Kunden haben anders gewählt als die amerikanischen Kunden und dann haben sie gesagt, dann machen wir es halt so. Es wird einen Grund dafür geben, was geschieht normalerweise nicht, weil ein Mensch hinter einem Schreibtisch sagt, oh, gefällt mir nicht, weil sonst würde es ja viel öfters passieren. Allein die Tatsache, dass Disney wirklich, ich meine, Tron heißt auch überall Tron und so weiter, aber dass sie sich hier entschieden haben, das heißt hier so und dort so, es muss einen Grund geben, die werden das sicherlich ausgeforscht haben. Aber worauf ich zurück wollte, ist
für Mickey Mouse.
Dann sind wir noch typische Mickey Mouse. Außerdem schreibt sich Mickey ja in europäischen Breitengraden, also außerhalb von UK, aber sonst ohne das E. Also Mickey, M-I-C-K-Y. Während ihr in Amerika, ja, da in Nordamerika, ihr habt ja dieses E da drin, dieses Mickey E drin.
Kennt denn irgendwelche Leute unter 40 Mickey Mouse überhaupt noch?
Ist mir sowas scheißegal.
Wie dem auch sei.
Das sagt man nicht.
Nein. Ich wollte nur sagen, Warren Spector hat da viel Herzblut reingesteckt und sie bringen das für die Plattform, auf der sich keinerlei Third-Party-Spiele verkaufen. Ich halte es weiterhin für finanziellen Selbstmord, dass irgendjemand bei Disney entschieden hat, komm, wir machen das Wii, dann kann der Warren noch viel mehr Features einbauen, weil er sich nur auf eine einzige Plattform konzentrieren kann. Das ist die Geschichte dahinter. Und ich möchte, dass wenigstens ein Exemplar in liebevolle Hände gerät. Deswegen habe ich, das ist wirklich, ich weiß, das ist bescheuert. Ich habe bisher keine Wii gehabt. Ihr wisst alle warum. Ich habe auch keine PS3 und die kommt mir auch weiter nicht ins Haus. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich eine Wii gekauft und nicht zuletzt, also wegen zwei Dingen. Mario Jubiläum muss man ja auch irgendwie feiern. Können wir nachher noch drüber reden. Und Mickey Epic. Und das liegt halt hier jetzt seit einer Woche unausgepackt rum. Ich habe gedacht, ich komme bis zum Podcast dazu, es zu spielen und zu sagen, ist es gut, ist es schlecht. Weil die Presse ist ja unterschiedlicher Menge Meinung. Aber das liegt oben drauf. Ja?
Darf ich dir einen Tipp geben? Start gleich mit Super Mario Galaxy 2. Das macht mehr Spaß. Also ich habe es mal angetestet und fand's, es ist solide, aber es ist kein echter Brüller.
Ja, das wäre auf jeden Fall bei mir Nummer 1 gewesen, weil muss ich unbedingt noch spielen, habe ich aber nicht gespielt. Das ist kein Brüller, meinst du?
Es ist solide, es ist okay, es macht auch Spaß, aber es stellt sich die Idee, dass du Sachen löschen und wieder aufbauen kannst, gibt dir natürlich eine neue Form von Puzzledichte, aber de facto dadurch, dass es nicht in der ganzen kompletten Welt funktioniert, sondern nur an gewissen Stellen, macht das Ganze jetzt nicht wirklich spannend. Das zweite ist, dass auch so ein paar Bugs drin sind. Ich habe mich mit Jörg dann schon länger drüber unterhalten, der das auch genauso schwierig findet, dass du manchmal in Räume reingehst, die dann plötzlich wieder, wenn du rausgehst, sich wieder zurück verwandeln. Das heißt, du hast
über jedem Metal Gear Solid Spiel.
Ja, du hast aber trotzdem das ein oder andere Rätsel da schon gelöst und du denkst dir, jetzt hast du da so viel Zeit investiert und gehst wieder raus und alles ist wieder von vorne, fängt wieder von vorne an. Also es kriegt nach hinten her, es kriegt dann auch schon Schwung. Es ist kein schlechtes Spiel, bei Gott. Aber ich wollte dir jetzt...
Trotzdem, das zocke ich noch.
Aber trotzdem, ich denke mir, Super Mario Galaxy 2 ist da einfach das... ja, gehaltvollere Spiel in der Klasse. Gut, aber ich wollte dich jetzt nicht allzu lang unterbrechen, sorry.
Ja, aber ich muss dazu noch eins anmerken, die Strategie hat ja funktioniert, jetzt hat sich Boris nur wegen Epic, Mickey Epic, wie auch immer, eine Wii gekauft. Überleg mal, das machen noch 10 Millionen andere Leute.
Außerdem habe ich mir noch dieses Mario Anniversary geholt und dann kann ich das gleich noch loswerden und war bitter enttäuscht.
Ich auch, ja.
Dass da die Super NES-Version drauf ist und nicht die NES-Version. Als ob kein Platz auf der Disc gewesen wäre oder sowas. Also das habe ich nun wirklich nicht verstanden, warum man eine 25 Jahre Mario-Edition feiert und dann tun sie nur den Remake drauf und nicht das Original.
Ja, was ist denn das? Was mich dann wieder versöhnt hat, war allerdings das, was in der Packung sonst noch mit dabei lag.
Nein, das war die größte Enttäuschung aller Zeiten.
Was ich total super fand, war einfach dieses Karo-Kästchen, also eine ganz normale DIN A4-Karo-Seite, wo du genau aufgezeichnet gesehen hast, wie die einzelnen Levels gemacht worden sind. Also wirklich, das ist ja wie in der Schule aufgezeichnet. Das fand ich nur schön. Also nur als Anekdote. Du hättest wesentlich mehr, hätte man noch mit dazu machen können. Das ist schon
klar. Also auf das Booklet habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und gerade das Booklet ist wirklich ein Heftchen. Und da hätte man 25 Mario viel mehr reinpacken können. Kein einziges Bild der Entwickler. Und das war sowas ja angekündigt, dass man eben einfach Entwicklerinfos bekommt. Ja. Also ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, habe sofort aufgesetzt, habe tagelang davor schon nachgefragt bei Kollegen, ist es jetzt schon da und so weiter. Also es kam sofort aufgerissen und war enttäuscht. Also wäre die Gelegenheit gewesen, auch auf Print mag ich immer noch recht gerne, auf Print mal Mario gut aufzuarbeiten. Und gerade das Heftchen, Inhalt des Spiele selbst, also auch mit dem Super NES Remake enttäuscht mich. Das ist okay, das passt schon. Aber das Drumherum, die Packung ist wunderschön zum Beispiel, aber in einer wunderschönen Packung sollten noch ein paar Sachen drin sein, die über einen Werbewaschzettel hinausgehen. Also da hätte Nintendo mehr machen können und sollen, finde ich.
Das heißt, am besten kaufen und gar nicht aufmachen, sondern in den Schrank stellen.
Sieht super aus und es ist natürlich auch wertig gemacht. Also das ist auch natürlich ein bisschen subjektiv von mir, weil ich halt wirklich gerne was zum Blättern habe. Ich bin schließlich ein Buchfreak. Insgesamt ist es natürlich immer noch eine geile Packung. Aber ja, wie gesagt, wenn sie ein Büchlein machen, dann soll da auch was drin sein. Aber vielleicht waren da auch einfach die Autoren nicht da, die das zusammengeschrieben haben. Das sind ein paar kleine Facts zu jedem Teil.
Vielleicht sollte sich Nintendo da das nächste Mal einfach vertrauensvoll an dich wenden.
Das wollte ich andeuten, Anatol.
Ja. Falls irgendjemand das beim Hören jetzt nicht verstanden haben sollte.
Ja, genau. Okay.
Und die Spiele, die halt drauf sind, sind halt ist halt eine Mario Compilation mit Ausnahme von dem einen fehlenden 8-Bit-Original. Die laufen jetzt halt alle auf Wii, das ist der Witz an der Sache. Das ist eine Wii-Disc, ne?
Es sind nur 3 oder 4 Spiele, oder Boris?
Es ist eine Wii-Disc und drauf ist die Emulation des Super Mario All-Stars-Moduls für das Super Nintendo.
Ja. Ach so, okay.
Ja, und die enthält Super Mario Bros. 1, dann Super Mario Bros. Lost Levels, was die Floppy-Version war, von Super, die es nur in Japan gab. Dann dieses Super Mario Bros. 2, was es ja in Europa und USA nur gab, was in Japan ein ganz anderes Spiel war, wo sie die Sprites ausgetauscht haben. Und dann das wirklich grandiose, muss man sagen, Höhepunkt des 8-Bit-Spiele-Designs Super Mario Bros. 3, nur eben nicht in der, wirklich, wo man sagt, toll, was sie aus dem NES damals rausholen konnten, Version, sondern in dieser Super Nintendo-Version. Ja, sieht schöner aus, hat mehr Farben. Aber dann hätten sie, also entweder gleich ein Wii-Remake, dann so richtig HD und so weiter, oder die guten alten Pixel, aber noch nicht dieses Zwischending.
Oh. Ups, dann haben die das total verhauen.
Was mir auch fehlt, ist das Super Mario Land, die ja wirklich auch großartig waren. Die Gameboy, die hätten sie wirklich...
Gameboy-Teile. Der Super NES-Teil selbst natürlich dann auch, Super Mario World. Also das was mich im Inhalt gestört hat, ist halt, dass es wirklich nur die NES-Teile sind, ja, wobei ich nicht wahrgenommen habe, dass es tatsächlich alle nur die SNES-Emulationen sind, aber Super Mario World hätte natürlich auch noch drauf gepasst von 1990. Es hört halt sehr früh auf, auch diese Compilation.
Aber eins noch, vielleicht, wenn jeder noch ein Spiel nennt, auf das er sich wirklich freut für 2011, wie wär's denn damit?
Wie Jewel 3 gekauft, aber noch nicht installiert,
weil ich genau weiß,
dann müsst ihr Podcast-Namen
ohne mich machen. Kann ich kurz was sagen? Ich hab's mal reingespielt, ist nett, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, hätte man mehr draus machen können. Also freu dich nicht zu sehr drauf. Es ist okay, es ist gut und kostet dann nicht die Welt, aber es ist mehr ein Bejeweled 2.3 und viele so kleine Spielmodi-Varianten. Aber zum Beispiel, was mich bei Bejeweled 3 enttäuscht hat, ich dachte, Quest-Modus, prima. Es gab ja Puzzle Quest. Und Puzzle Quest hat ja Bejeweled abgekupfert und das so mit Rollenspielelementen gemischt. Klasse, und da dachte ich mir, PopCap schlägt zurück. Wir machen in Bejeweled 3 einen Quest-Modus, also klauen sie jetzt wieder Ideen zurück von Puzzle Quest. Nix da. Also da gibt's keine Rollenspielelemente, da gibt's keine Story. Das ist einfach nur Level für Level und du musst halt, wie Minigames, also du spielst immer noch mit Jewel, aber es gibt halt verschiedene Siegesbedingungen und schon ein paar witzige kleine Regelvariationen, aber es ist ein Bejeweled 2 auf Steroids, also es ist gut, aber es ist nicht so wow gut, wie man das bei PopCap-Spielen erwartet. Also freu dich nicht auf ein anderes Spiel für 2011, Boris.
Alles, was besser ist als dieses unsägliche Bejeweled-Twist, das schlicht und einfach nicht funktionierte,
ist mir ja schon... Genau, also das deswegen sage ich, es ist gut. Also weil Bejeweled-Twist hat einfach keinen Spaß gemacht und Bejeweled 3 macht am Spielprinzip nichts. Kaputt oder verkehrt. Aber was willst du, diese eine Funke, so wo man sagt, okay, das ist so wirklich die neue Generation. Das fehlt ein bisschen, aber es ist ordentlich. Gut. Sonst freust du dich auf nichts für 2011? Okay.
War nicht gerade die Frage, was wir schon gekauft haben? Oder was?
Nee, um Gottes Willen, irgendein Spiel, das nächstes Jahr erscheint.
Komm, Kinder, wenn hier irgendjemand was anderes als Portal 2 sagt, verlasse ich den Podcast.
Tschüss, Boris.
Ja, tschüss.
Also bei mir sind es eigentlich zwei Sachen, Mass Effect 3. Worauf ich mich tierisch freue und ich bin auch hochgespannt auf Elder Scrolls 5, wenn es nächstes Jahr kommen sollte.
Richtig, da gab es jetzt ein paar lustige Ankündigungen. All die Spiele, die irgendwie im November kommen, weil 11.11 einfach so toll klingt, ne?
11.11. Also Mass Effect glaube ich eher da dran, aber Bethesda hat eine lange Tradition, Dinge zu schieben.
Ja, irgendein natives iPad-Spiel wäre natürlich okay, mal, also nicht nur was rübergezogen ist und dann HD dahinter geknallt bekommt, sondern mal eine Originalentwicklung, die es so richtig schön auf das Teil zurechtgeschnitten ist. Auf sowas würde ich mich freuen.
Hast du jetzt ein iPad, Winnie?
Ich hätte dann, ja, ich greife ab und zu auf iPads zurück, mehrere Kumpels haben, zum Beispiel das Tower ist erschienen, hat mir ja gerade jemand mitgeteilt, so ein altes japanischer SimCity-Clone von, ich glaube, 91. Ich denke mir, ich werde mir nächstes Jahr wohl eins holen. Meine Tochter jammert auch schon. Aber was fehlt, ist auf jeden Fall, also das ist ein Gerät, wo man Native-Sachen entwickeln kann. Es hat einen wirklich großen Touchscreen. Da könnte man coole Sachen drauf machen, gerade strategische Sachen, Rumschiebegeschichten. Aber soweit ich weiß und mich umgehört und umgeschaut habe, eine Exklusiventwicklung kennt das Ding noch überhaupt nicht. Und das ist ja auch schon fast ein Unikum, weil selbst richtig gescheiterte Hardware, zu der das iPad nicht gehört, haben irgendwelche Spiele, die es wirklich nur für das System gibt. Das ist ja auch eine zweite Titel.
Also sowas, ich bin zum Beispiel
quasi exklusiv.
Galaxy on Fire 2, ich glaube nicht, dass das woanders erschienen ist, oder?
Das ist eine Ballerei, gell? Eine Weltraumballerei,
ja,
oder?
Das ist halt Elite und ich bin ganz happy, dass Jörg mich das letzte Mal darauf aufmerksam gemacht hat. Das ist echt ein schönes Spiel, kann man nichts dagegen sagen.
Und mit den Fingern spielt sich das gut auch?
Spielt sich mit den Fingern recht gut. Ich finde zum Beispiel auch das Lego Harry Potter, also das ist so ein Spiel, dass du mal nochmal schnell 10 Minuten irgendwo reindaddeln kannst, äußerst charmant.
Ja, aber das gibt's halt auch für iPhone und ich glaube, das ist das, was Winnie meint, ist halt größtenteils iPhone.
Also natürlich, primär natürlich, ne, exklusive iPhone-Sachen auch schön und gut, aber das iPad hat nun mal einen Vorteil, den kein anderes System hat, und zwar selbst wenn man komplett durch die Geschichte geht und in die Spielhallen, einen großen Touchscreen, das ist schon mal ein Element, abgesehen davon, dass die eine gute Grafikhardware hat, aber dieser große Touchscreen, den sehe ich gerne ausgenutzt.
Ja.
Und globale Strategiespiele, die man mit den Fingern dirigiert, stelle ich mir relativ cool vor, aber wie gesagt, also wie ich weiß, sind die Sachen, die da jetzt erscheinen, HD-Remakes oder Parallel-Releases, aber nichts, wo ich, ja, genau. Ansonsten ist es ein sexy Gerät, also auch gerade der Bookstore sieht ja wirklich gut aus, wenn man so ein Bücherregal hat und dann in allen möglichen Sachen schmökert. Gerade auch im Fall Kindle ist schön und gut mit Schwarz-Weiß, aber iPad hat schon ein paar Sachen, die andere Handhelds einfach nicht bringen. Nintendo hin, Kindle her. Ich schätze, Apple kann da schon noch ganz schön was draus machen aus dem Gerät, aber die exklusive Softwareentwicklung fehlt. Das war immer eine Schwachstelle an Apple, dass die jetzt Sachen sagen, macht mal, aber dass zum Beispiel Apple selbst überhaupt keine Inhouse-Entwicklung hat. Kommen damit durch, passt. Ist aber untypisch. Also für Nintendo, Sony ist es wichtig, dass einfach auch ein paar Teams, speziell auch den anderen Entwicklern, zeigen, was geht, und das spart sich Apple halt einfach.
Ja, ich glaube, dass die halt jetzt auch in die Phase der Professionalisierung kommen, weil ich meine, wie viele Spiele hast du jetzt inzwischen im App Store? Dass du für beide Plattformen entwickelst, ist relativ klar, weil du natürlich auch die ganzen iPhone 4 Leute mitnehmen willst. Richtig. Ansonsten hast du echt langsam auch finanzielle Probleme. Ich glaube, dass jetzt mehr und mehr Entwickler auch wieder abspringen werden. Also die C64 Zeiten, so ich entwickeln und mit meinem Kumpel mal schnell ein Elite, das ist jetzt durch. Jetzt werden die großen Spielehersteller kommen und halt dann auch entsprechend zugeschnitten darauf Sachen machen. Also ich glaube,
also die großen Spieleentwickler sind ja da, aber das drauf zugeschnitten bisher sieht halt keine Notwendigkeit. Solange man noch alles rüberziehen kann, weil es halt 90% Kleinentwicklung gibt, befürchte ich mal, dass sich das die großen Entwickler einfach sparen. Außerdem schätze ich mal, dass die Marge natürlich auch nicht so interessant ist. Also wenn man ein DVD-Spiel im Laden verkaufen kann, bringt es halt dem Hersteller einfach immer noch mehr, schätze ich.
Ach du, da würde ich jetzt mal widersprechen, weil sich auf dem iPad ja so langsam $10, 8 Euro als Standardpreis für diverse Dinge gerade etabliert, jetzt bei den Neuerscheinungen dieser Tage. Da gibt es immer wieder mal Dings, aber das ist dann schon richtig Geld. Und irgendwie, ich lese dann nur hier, Epic Games hat irgendwie von seinem Infinity Blade da 1,5 Millionen und beim Entwickler, sagen wir 3 Euro, 1,5 Millionen, hast du mal eben so 5 Millionen Euro Umsatz gemacht, innerhalb weniger Tage. Bis du das Geld aus deinem Publisher rausgequetscht hast, mit deinen Anwälten als kleiner Entwickler, weil der deine Disc rausgebracht hat, bis dahin bist du schon ganz gut bis versorgt. Also für große Dinger ist das jetzt sicherlich ein erträgliches Geschäft. Aber das Auftauchen von Jörg Langer in unserem Skype-Chat, guten Abend Jörg.
Hallo.
Bringt mich dazu zu sagen, lass uns doch mal schnell unsere wer hat was gespielt und fand's toll und auch nicht Listen fertig machen. Und ich rufe jetzt einfach mal Heinrich auf. Was waren denn deine 3 Top-Spiele dieses Jahr?
Also wir haben eine Übereinstimmung für Leute, die jetzt zu Hause mitschreiben. Ne? Ist ähnlich wie beim Grand Prix Eurovision, wenn da also die Punkte und wer liegt in Führung, ne? Und 12 Punkte aus Griechenland und so. Mass Effect 2 habe ich auch auf der Liste. Ist zwar schon eine Weile her, das kam, glaube ich, im Januar raus, aber ist für mich immer so noch eigentlich so das Spiel, wo ich am begeistertsten und intensivsten und von vorne bis hinten und so weiter und so fort, also Mass Effect 2, einfach schön, Punkt. Und dann, um das so ein bisschen zu verteilen nach Plattformen, so als Vertreter des Mobilspielemarktes, rufe ich mal einfach Angry Birds auf, das sich wie oft verkauft hat inzwischen, viele Millionen Downloads entwickelt von der kleinen finnischen Firma. Immer noch ein Beispiel dafür, dass also auch jetzt, wo der ganze iPhone-Markt so ein bisschen erwachsener geworden ist, dass immer noch so Unbekannte aus dem Nichts auftauchen und ihre Erfolge haben können. Angry Birds ist nicht nur sehr erfolgreich, es ist einfach spaßig. Es ist auch perfekt für die Plattform, es ist simpel. Und 99 Cent, also wer es immer noch nicht hat. Und im PC-Bereich, ich weiß nicht, ob das gilt, aber es ist nur eine Erweiterung, aber World of Warcraft Cataclysm. Und das ist eigentlich ein bisschen mehr als eine Erweiterung, weil mit Cataclysm wurde die gesamte Spielwelt überarbeitet. Also auch, ich habe gerade das Vergnügen, dass ich eine Freundin habe, die zum ersten Mal World of Warcraft spielt, dank meines schlechten Einflusses. Und also auch wenn man die Grundversion nur hat. Und ohne die Erweiterung Cataclysm ist es dann trotzdem verbessert. Also es ist ein bisschen grafisch, ein bisschen aufgehübscht, nicht gewaltig, aber so der ganze Fluss, Quest-Design, und das ist schon sehr beeindruckend. Das würde ich mal so als PC-Spiel nennen. Jetzt könnte man sagen, naja, also StarCraft 2 hätte es vielleicht eher verdient. Das war ja ein richtig neues Spiel, wobei sich StarCraft 2 für mich halt eigentlich auch doch stark wie ein Remake angefühlt hat. Also bleibe ich lieber bei Cataclysm. Drei, die ich gerne gespielt hätte, kann man nicht so genau festnageln. Es war wirklich ein Jahr, wo so viel interessante Sachen rauskamen. Civilization 5 wäre sicher so ein Spiel, das ich mir eigentlich gerne in Ruhe angucken würde. Ein Konsolenshooter, Call of Duty Black Ops oder Halo Reach, habe ich beide nicht gespielt, damit ich mal so ein bisschen noch up to date bin, was die jungen Leute so beschäftigt. Und Red Dead Redemption sehe ich genauso wie Boris, ja, habe ich auch nur Gutes davon gehört, so als Opus, wo man richtig mal so Stunden am Stück zockt, und das ist sicher sehr vielversprechend. Und ein Spiel für 2011, auch sehr schwer mit den ganzen Ankündigungen, die jetzt in letzter Zeit kamen. Ich habe zwei Spiele im MMO-Bereich, die sind gleichermaßen sexy aus meiner Sicht. Das sind Guild Wars 2 und Star Wars The Old Republic. Die würde ich mal so hier unauffällig im Paket nominieren als meinen Freu-mich-drauf-Titel. Wow, das ist ja wie beim Konzert, wenn das Violinsolo gerade beginnt und alles ist ganz still und dann hustet immer einer und
der einzige Raucher. Ja, leider. Okay. Ja, Problem ist, dass natürlich jetzt schon fast alles genannt worden ist.
Das ist super.
Also die Reihenfolgen.
Aber verschieben sich dezent.
Ja, genau.
Guck mal, die Übereinstimmungen machen das ja so spannend. Ich meine, alle halten jetzt den Atem auf, ob jetzt
ja, doch nicht ganz,
zwei nochmal eingeholt wird.
Red Dead Redemption gehört bei mir zu den Spielen, die ich nicht verpasst habe, sondern wo ich auf jeden Fall sagen kann, ja, das ist das Spiel, das ich am liebsten gespielt habe, zumindest im letzten halben Jahr, macht immer noch Spaß, ist einfach saulocker, und ich hoffe, gehe auch davon aus, dass Rockstar in den Staaten auf der Engine ein paar andere Sachen noch macht, weil es lässt sich die Mischung aus Reiten auf der einen Seite, Action auf der anderen Seite, zivilen Aufgaben und Action-Aufgaben lässt sich auf sehr viele andere Themen wahrscheinlich auch gut übertragen. Und ich wünsche mir ein Red Dead Redemption, das vielleicht nach Europa versetzt ist, mit Rittern oder Nibelungen statt Cowboys. Aber bis das erscheint, kann man dann mit einem Cowboy-Spiel wirklich lang spielen. Also Limbo ist genannt worden, das gehört bei mir natürlich auch zu denen. Also auf jeden Fall das wichtigste Independent-Spiel. Wobei ich es nicht zu schwer fand, ist es nicht, sondern mein einziger Nachteil an Limbo ist, dass es zu kurz ist. Das Ding macht eben alles richtig, wie Boris gesagt hat, aber es hat in keiner Weise die Größe von irgendeinem beliebigen anderen Titel. Und im Gegensatz zu einem Angry Birds ist es halt auch wirklich ein Ding, wenn du es da mal durchgespielt hast, kannst du vielleicht noch ein zweites Mal spielen, weil ein paar Sachen versteckt sind. Aber es ist natürlich ein ganz lineares Jump'n'Run. Wer es nicht gespielt hat, sollte man spielen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, zu schwer ist es nicht. Und das dritte ist, da war Sony dann vielleicht doch ganz geschickt, Gran Turismo natürlich. Kam ja jetzt erst, und das bestimmt sicherlich den Jahreswechsel bei mir und wahrscheinlich auch Anfang des nächsten Jahres noch. Ist gut, eine richtige Kritik möchte ich jetzt noch nicht abgeben, ist ja auch Presse bisher ziemlich gespalten. Ich spiele es momentan, sehe Nachteile an dem Ding. Mag auch sein, dass einfach, es ist jetzt schon das Zick der Gran Turismo, und so sehr anders spielt sich natürlich nicht wie die vorherigen Teile. Also ich bleibe da dran, sehr gehaltvoll. Umgehauen hat es mich aber auch noch nicht, wie man mein Wort entnehmen kann wahrscheinlich. Spiele, die ich verpasst habe, aber noch gerne spielen würde. Super Mario Galaxy, meinte ich vorhin schon, der zweite Teil ist auf jeden Fall ein Ding, das man noch spielen muss. Habe ich gar nicht reingeschaut bisher. Ein Nischentitel liegt bei mir immer noch rum, den ich mir sicherlich anschauen werde, 2.11 Goose. Ist Echtzeitstrategie, soll sehr gut sein. Habe schon lange kein Strategiespiel mehr auf der Konsole gespielt. Es liegt da nicht ganz oben, auf dem muss noch gespielt werden, Stapel.
Jörg hat ja schon geräuspert, der wartet nur drauf, dass er mit seiner Liste loslegen kann. Mach mal hin.
Ja, genau. Dann die Sachen, auf die man sich freut. Ja. Wie gesagt, native iPad-Entwicklung ist eine Sache, klar, ganz klar 3DS. Also da bin ich sehr drauf gespannt. Konnte man ja schon mal ein paar Sachen anspielen, ein paar Demos. Auf jeden Fall wichtigste Hardware-Erscheinung seit Jahren. Und ich denke mal, dass ich auch noch bevor das in Deutschland ist, mir irgendwie ein japanisches Teil holen werde. Also im Frühjahr spätestens 3DS-Spiele.
Ich bin sehr gespannt. Ich fand es sehr interessant. Es gab so eine Marktforschungsgeschichte, die in den USA durch die Medien ging. Da ging es darum, was wünschen sich irgendwie Jugendliche am meisten zu Weihnachten. Da war, glaube ich, zum ersten Mal war so iPhone und iPod Touch waren vor irgendwelchen Nintendo- oder Sony-Mobilspielprodukten.
Ich bin ganz klar, weil gespannt. Sony und Nintendo nichts bringen zum Weihnachtsfest 2010.
Also ich bin echt gespannt nächstes Jahr, ob mit 3DS dann Nintendo nochmal die Kurve kriegt oder ob langsam aber sicher der Mobilspielbereich ein Smartphone-Thema wird. Wir reden ja immer über iPhone, aber man liest ja auch die ganzen Zahlen mit Android die nächste große Sache. Und ich bin gespannt. Also ich kann mir eine Zukunft vorstellen, wo in 3 Jahren der ganze Mobilspielmarkt sich auf Smartphones mehr oder weniger abspielt. Oder auch nicht.
Ja, aber da, gerade weil die Gefahr besteht, bringt, glaube ich, Nintendo schon genau das Richtige. Also das 3DS ist schon wieder ein bisschen andere Richtung weggefahren. Also ich würde, eine interessante Wette auch, eine interessante Prognose, also ich würde tatsächlich darauf wetten, dass das 3DS auch mal richtig groß kommt. Ich hätte es damals eher beim ersten DS bezweifelt, weil ich es nicht gecheckt habe, wieso 2 Bildschirme. Aber bei 3DS ist es so offensichtlich, dass das Verkaufsargument und denk mal, klar, in 3-4 Jahren ziehen auch die Smartphones damit nach. Schließlich bringt Nintendo auch die Preise für die Technik runter. Aber das Gerät setzt sich durch, würde ich wetten.
So, jetzt aber.
Okay, dann mache ich mal weiter. Ist das recht? Da ich keine direkte Gegenwehr höre, fange ich gleich mal an mit den Spielen, die mich am Anfang des Jahres auch beschäftigt haben. Das war da natürlich Mass Effect 2. Das finde ich eines der wirklich hochgelungenen. Was war es denn eigentlich? Es war Rollenspiel, Action, alles Mögliche. Das Spannendste fand ich eigentlich die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wurde, ist ein richtig, gehört in jede Sammlung. Punkt.
Tolle Story, tolle Charaktere. BioWare ist da dem allen anderen Lichtjahre voraus.
Ja. Dann wieder gegen Weihnachten ist frisch erschienen Fallout New Vegas. Da habe ich jetzt inzwischen die ersten 30 Stunden drin verbracht. Habe mir jetzt auch so ein fettes, Buch noch dazu geholt und habe jetzt vor, das Ding wirklich zu 100% durchzuspielen. Da brauche ich wahrscheinlich irgendwie noch 2 Jahre, aber das gehört wirklich zu den ganz, ganz feinen Dingen, finde ich. Und dann habe ich jetzt lange überlegt. Ja.
Winnie? Ist nicht deprimierend, Anatol, es wird immer durch die Endzeit. Bringt dich nicht runter, oder?
Nein. Es sind so viele Storys mit drin und allein wenn du mit dieser super kruden Country-Musik irgendwie zu Mutantenmetzeln gehst, das hat einen ganz gewissen Charme, den finde ich auch Wasteland früher hatte. Dieses Rollenspiel, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
Ja, klar.
Das ist so wie Wasteland, aber jetzt in 3D und toll. Grafik könnte besser sein, es gibt vieles, wo man dran meckern kann, aber ich finde, wenn man so ein Spiel hat, wo man sich einfach wohlfühlt, dann super. Und jetzt kommt der große Punkt, was ist das dritte Spiel? Also die beiden sind absolut gesetzt. Ich habe dieses Jahr noch ein bisschen geschaut. Angry Birds ist zum Beispiel ein Spiel, das mir überhaupt nicht gefallen hat. Es ist gut, finde ich klasse, aber mich hat die Magie nicht so angezogen wie die anderen iPad-Spiele. Ich habe relativ viel mit iPad und iPhone gespielt, aber eher Anfang des Jahres. Jetzt bin ich offen gestanden so ein bisschen gelangweilt, was die Sachen angeht. Habe so das Gefühl, es bräuchte mal irgendeine große Marke, irgendwas Episches, was mich dann mit reinzieht. Von den kleinen Spielen habe ich gerade die Schnauze ein bisschen voll. Alan Wake war auch, fand ich, auch eine ziemlich gute Angelegenheit.
Alan Wake, das ist übrigens interessant, darf ich kurz einwerfen, da war ich etwas überrascht, weil das Time Magazine, also das Nachrichtenmagazin in den USA, hat also auch seine Top-10-Liste gemacht, Spiele des Jahres. Das ist auch mal ungewöhnlich, dass so eine Institution sich in solche Niederungen begibt, und die haben Alan Wake wirklich als ihr Spiel des Jahres, wo ich mich jetzt auch frage, habe ich da was versäumt? Weil Alan Wake ist eigentlich ziemlich gefloppt, aber irgendwie scheint es ja doch gut zu sein, oder?
Das hängt davon ab, ob du es siehst als klassischer Videospieler oder als jemand, der sagt, also es geht so, was kann man alles mit dem Medium machen? Also Alan Wake macht eine ganze Reihe von Sachen auch im Storytelling und so weiter richtig, so ähnlich wie BioWare, ist spannend in vielen Bereichen, hat nur einen Haken, dass der typische Spieler sagt, ich laufe da rum und es wiederholt sich alles irgendwie so ein bisschen. Also es fehlt so ein bisschen im Spielerischen die Abwechslung, und ich glaube, die Time-Leute haben halt gesagt, die gehen halt mit dem Medium ein bisschen anders um, die versuchen wirklich eine Geschichte zu erzählen, nochmal eins draufzulegen, auch mit dem Downloadable Content, der da jetzt rausgekommen ist, die zwei Episoden, die sich auch wirklich lohnen. Ich bin natürlich völlig unvoreingenommen sozusagen, ich kann das verstehen, aber ich kann auch verstehen, wenn ein klassisches Spielemagazin sagt, ja mei, das ist halt, da ist so ein bisschen Horror und so, und bei Resident Evil ist mehr Blut, das mag ich mehr.
Ja, ich war da noch im Überlegen, also Assassin's Creed habe ich, wie gesagt, länger gespielt und fand das sehr schön, habe es auch durchgezockt. Aber ich denke, mein drittes Spiel, das mich wirklich am meisten überrascht hat, ist eigentlich besitzt den Charme der frühen Retro-Spiele, aber in komplett neuer Verpackung, und das ist Super Mario Galaxy 2. Das fand ich einfach ein rundherum schönes Spiel, das mich eigentlich hat nichts vermissen lassen, bei dem ich wirklich Spaß hatte, das mich lange reingezogen hat und das ich sicher auch noch eine ganze Weile spielen werde. Also das wären die drei. Als nächste Sachen, die ich hier noch liegen habe, da gehört ganz sicher auch noch Red Dead Redemption dazu, das ich zu kurz gespielt habe. Ich habe jetzt mal in das Undead Nightmare reingetestet. Das gefällt mir ganz gut. Das ist halt das mit Zombies. Und da finde ich ganz ehrlich die Atmosphäre, da was Vinny das letzte Mal gesagt hatte, dass das so ein bisschen auf die Italo-Western anspielt, das trifft's sehr genau. Das Absolut. Macht echt wirklich Spaß. War ein schönes Spiel, und das hat mir jetzt auch Spaß gemacht. So viel Spaß gemacht, dass ich in Red Dead Redemption noch genauer reinschauen werde. Und sonst fehlt mir momentan leider offen gestanden die Zeit. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch dir für nächstes Jahr sofort, außer den Elder Scrolls und Mass Effect 3, dann
das reicht ja.
Das dürfte fürs Erste reichen.
Die sollten dich ein paar Minuten beschäftigen nächstes Jahr.
Ja, und ich habe bis jetzt mir eine Abstinenz von MMOs irgendwie zwar nicht geschworen, aber doch relativ lange eingehalten. Das könnte sich durch Star Wars The Old Republic nochmal, zumindest eine Eskapade werde ich da auf jeden Fall mir geben. Das muss schon nochmal sein. Das möchte ich mir anschauen.
Ich finde es absolut Wahnsinn, heutzutage noch Rollenspiele zu spielen. Also es ist ein super Genre, aber es ist halt der Zeitkiller schlechthin. Also, World of Warcraft habe ich auch im Beta-Test noch gespielt, und das war vollkommen offensichtlich, wenn man da dran bleibt. Sorry, da braucht man zwei oder drei Leben. Und generell früher, Rollenspiele machen einfach süchtig. Also ich bleibe bewusst davon weg, obwohl es mich immer noch interessiert, immer noch reizt, aber das geht, finde ich, nicht für den erwachsenen Menschen. Gut, sehen scheinbar viele Millionen Menschen anders, aber es ist ein wunderschönes Genre. Aber sorry, also wenn ich wüsste, ich werde danach nochmal geboren und nochmal geboren, ja, dann würde ich jetzt auch nochmal einsteigen da. Aber
ich sag's mal so, ich glaube, das geht echt nur, wenn du keine Kinder unter 10 Jahren hast.
Wieso? Die sind doch noch super easy. Die setzt du halt irgendwie vor ihren DS und dann passt das. Nein, es geht mir schon wirklich um mich selber. Also nicht um das Umfeld von Freunden und Familie, sondern dass ich halt selbst bemerkt habe, es sind halt Spiele, die ja auch nicht, Rollenspiele schulen ja auch nichts. Du hast also bei einigen Spielen wenigstens Reaktionsgeschwindigkeit, bei anderen Spielen musst du wirklich planen und denken. Rollenspiele sind reine Jäger und Sammler. Du levelst dich halt hoch. Also, ja, das ist das, finde ich, das Hauptproblem, dass man tatsächlich auch intellektuell nicht gefordert wird. Man wird super unterhalten, fast wie vorm Fernsehen, ja, so ähnlich ist es eigentlich. Aber intellektuelle Herausforderungen haben Rollenspiele einfach nicht. Und das unterscheidet sie, finde ich, von fast allen Genres. Also, ohne das Genre jetzt runtermachen zu wollen, das ist halt für mich der Knackpunkt, wieso ich die Hände weglasse. Man kommt damit geistig nicht weiter. Punkt.
Naja, wir reden jetzt nicht von Shootern, oder?
Ja, selbst bei Shootern hast du das Gefühl, dass du, immerhin haben wir, also was wir mitgenommen haben aus unserer Jugend quasi, ist, dass wir eine verdammt kurze Leitung haben vom Kopf zu den Händen. Also die Reaktionsgeschwindigkeit von Videospielern, selbst wenn man wirklich nichts anderes im Leben gemacht hat, ist überraschend. Da muss irgendwo eine Flasche umfallen auf einer Party und man hat die Cola-Flasche in der Hand eben, bevor sie den Boden erreicht. Und das tatsächlich nur, weil wir halt drauf getrimmt sind,
damals
wir sehen was. Also die Aussage mit kurzer Leitung, die trifft es, glaube ich, ganz gut. Also wir haben quasi keine Leitung mehr zwischen den Sehorganen und Gehirn und den Händen.
Ich sag ja auch immer, ich muss Left 4 Dead 2 spielen, denn wenn morgen die Zombie-Apokalypse ausbricht, dann
Heini. Scheiße. Die
ist schon längst ausgebrochen, Heinrich.
Schau mal wieder raus, genau. Geh mal zum Einkaufen.
Ach so, du meinst der freundliche Nachbar, der da mit seiner Kettensäge die Gartenhecke schneidet, der hat vielleicht ganz andere Absichten.
Absolut.
Ah, jetzt höre ich euch wieder.
Jörg ist wieder da. Ich wollte gerade verlegen Konversationen machen und über das Wetter reden, aber jetzt ist er wieder reingefallen. Das ist schön.
Ja, unser chinesisches Au-pair hat mit QQ da immer so ein bisschen, glaube ich, unsere Leitung abends belegt und ja.
Oh. Was ist QQ?
QQ ist Skype für die Chinesen.
Also das überwachte Skype, meinst du, oder?
Das weiß ich nicht, würde mich aber nicht wundern. Auf jeden Fall, sie lädt sich auch immer so die ganzen Programme runter, glaube ich, die so kommen, wenn man halt Software installiert, die nichts kostet. Und wenn man auf ihren Desktop schaut, dann sind da auf dem Desktop so Comicfiguren, die einem zuwinken und von links nach rechts laufen und so.
Jetzt muss ich ja mal fragen, was hast du auf dem Desktop von deinem Au-pair verloren?
Ja, wenn es mal wieder nicht läuft, muss ich halt als Hardware auch mal gucken, was da so läuft.
Ach so, ich habe jetzt gedacht, du wartest immer, bis das arme Mädchen aus dem Haus ist und dann wird in den Tagebüchern geblättert, was sie über dich schreibt.
So, na, Jörg ist echt keine gute Verbindung momentan.
Nee, gar nicht gut. Jörg, red doch nochmal am Stück.
Er redet wahrscheinlich.
Hallo? Ich höre nur nicht.
Hallo?
Ja,
das ist gut. Das kann also natürlich jetzt auch die Zensur aus China sein, die jetzt hier einschreitet. Okay, dann nenn uns doch noch ganz schnell, solange du noch unter uns bist, deine, naja, du hast schon drei Spiele, die man toll fand.
Moment, ich muss die Liste. So, oben ist die ersten 30 Seiten runtergefallen.
Du meinst das Buch, nee, oder?
Also, dass ich nur drei Spiele nenne von diesem Jahr, ist natürlich völlig illusorisch. Das wusstet ihr aber, als ihr die Aufgabe gestellt habt. Aber ich will mich auf 10 begrenzen.
Ich mach dich wieder schneller, Jörg.
Dann rede ich jetzt ganz langsam. Nee, also ich habe einiges gespielt und eins der Spiele, die mich am meisten fasziniert haben, war Anfang des Jahres ganz klar Heavy Rain. Dann kamen noch ein paar andere schöne Sachen. Mass Effect wurde ja schon genannt. Napoleon hat mir ganz gut gefallen. Ich habe aber auch Nier sehr gerne gespielt. Das kennt wahrscheinlich kein Mensch, außer ich habe es hier mal im Veteranen-Podcast erwähnt.
Japanisch, glaube ich, oder koreanisch.
Ja, genau, ja. Das ist so eine Art Final Fantasy.
Oh je.
Oh je, Final Fantasy.
Ach so, okay.
Das war sein letztes Wort.
Ich dachte, ich bin der Einzige. Ihr seid alle noch da, außer Jörg, oder?
Ja, ja.
Während wir auf Jörg warten noch, retroiger geht es kaum noch. Die Wired berichtet gerade auf ihrer Webseite, dass das Tennis for Two gerade restauriert wird. Und dann kommt die kurze Frage, wann wurde Tennis for Two gebaut?
Jahreszahl 50 oder so?
60er Jahre.
58. Genau. Also Es wird in vielen Enzyklopädien genannt als das erste Videospiel überhaupt, aber dann gibt's noch ein paar Experimentalsachen davor. Aber zumindest das erste, was irgendwie öffentlich gezeigt wurde, ja, das Tennis for Two. Und das wird jetzt gerade im Originalzustand restauriert, also wirklich mit den Vakuumröhren und der ganzen Analogelektronik von damals. Und kann dann wieder gespielt werden. Und wie gesagt, mehr Retro-Spiel von 1958, Tennis for Two. Wer das eingibt auf YouTube beispielsweise, kann auch einen Videoclip zu dem Ding sehen.
Ja, bei mehr Retro geht gar nicht, hat eigentlich schon der erste Teil des Satzes von dir gelangt. Die Wired gibt's auch noch und du liest sie sogar noch. Wie sieht die denn momentan so aus? Was ist das denn für ein Heft? Ich habe die zuletzt vor 12 Jahren an irgendeinem Flughafen in Amerika gelesen. Du bekommst die im Abo, oder was?
Also jetzt könnte ich mal sagen, wenn du ein iPad hast, könntest du ja auch die Wired lesen, weil die kann ja auch auf iPad. Nein, das ist die Tron-Ausgabe, die ich mir jetzt ab und zu kaufe, mir Wired am Bahnhof, und jetzt ist gerade eben die große Tron-Nummer. Und ich bin mal sehr gespannt auf den Film auch, den ich noch nicht gesehen habe, weil ich mir schwant fürchterliches. Ich habe mir Tron vor 3-4 Monaten nochmal auf DVD gegeben und meine Güte, ist das ein Scheißfilm.
Natürlich, also, das war immer schon.
Ja, aber das wird einem, und man hört so, wenn ich dann höre, genauso wie der Alte, dann denke ich, oh Gott, bitte nicht nochmal solche Dialoge und so eine Handlung. Das kann so gut in IMAX 3D aussehen, wie es will, das ertrage ich nicht. Ich laufe schreiend aus dem Kino.
Ich habe das sogar als Taschenbuch noch gelesen, das war noch schlechter, weil man dann, naja, nicht einmal die Effekte hatte.
So, ich weiß nicht, was da heute los ist. Also,
da ist er, wir hören ihn.
Tut mir echt leid, also habt ihr noch irgendwas gehört von mir gerade?
Nee, zum Glück.
Jede Silbe.
Warst du bei 12 und haben versucht zu stoppen?
Ja, so das Nier, das hat mich halt echt begeistert, weil das so ein erwachsenen Final Fantasy ist und die Charaktere sich dauernd gegenseitig beschimpfen und dann gibt's noch so Kontra-Einlagen, also so hunderte oder tausende von Sprites oder von Kugeln, die auf dich zuschießen, eine relativ intelligente Story. Also das hat mir wirklich gefallen, und wenn's jemand irgendwie jetzt sieht auf dem Grabbeltisch, weil ich glaube, sehr erfolgreich war das nicht, kann man kaufen und mit Genuss spielen. Also
Xbox oder PS3?
Bitte?
Xbox oder PS3?
Das ist Xbox.
Okay.
Kann aber auch für PS3, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und Red Dead Redemption wurde schon ein paar Mal genannt, habe ich auch sehr gern gespielt. Mafia 2, Assassin's Creed Brotherhood. Und ich habe neben Fallout New Vegas, das ich immer noch nicht fertig gespielt habe, habe ich viel Zeit auch versenkt in das Mountain Blade Warband, wo man eigentlich kein richtiges Spielziel hat. Das ist so eine Mischung aus Rollenspiel, ein bisschen, ganz wenig Adventure, Strategie, Action. Aber man kann sich das Spielziel quasi selber schaffen. Du kannst da die ganzen Königreiche erobern. Das wird alles so richtig simuliert mit Hunderten oder Tausenden von Adligen, die da miteinander heiraten, Krieg führen, sich gegenseitig gefangen nehmen. Das ist eine ganz faszinierende Welt, im Prinzip so eine Art MMO mit nur einem Spieler. Also das sind alles ganz, ganz tolle Spiele gewesen in diesem Jahr. Und was ich noch spielen möchte, ist WoW Cataclysm. Das habe ich jetzt gerade vor 2 Tagen mit Heinrich gespielt für eine Stunde der Kritiker. Und halt nur eine Stunde, und dann habe ich sofort nochmal weitergespielt, eine Stunde. Jetzt bin ich da von dieser Anfangsinsel drunter, also ich bin ein Goblin und bin da jetzt so gestrandet. Und bislang ist es noch kein MMO, sondern mehr ein Solo-Rollenspiel. Aber das will ich schon noch ein paar Stündchen spielen, wobei ich dann wahrscheinlich ja im Januar die Lust verlieren werde spätestens. Das geht mir aber bei allen MMOs so. Und ich will spielen auf dem DS Golden Sun 3. Das ist so, kinderbestimmt, ist so eine Rollenspielserie. Nicht perfekt, aber für DS-Verhältnisse wirklich ganz schöne Grafik und auch eine etwas, ja, wie immer wirre, aber doch schöne Story. Das möchte ich mal so ein bisschen anspielen, die Tage. Und ich habe es zwar ein bisschen gespielt für unseren Test auf Gamers Global, aber nicht so richtig, also ich glaube so 6 Stunden oder so. Das Tools 2 möchte ich mir noch anschauen. Weil das ist, glaube ich, einfach richtig gut gelungen, wenn man so auf Open-World-Rollenspiele steht. Und irgendwie, da hatte ich nicht die richtige Zeit dafür. Und was war es dann noch, auf was ich mich freue im nächsten Jahr, oder Anatol?
Ja.
Ja, ich bin ja als Spätchen zugekommen, da so ein bisschen nicht im Flow drin gewesen. Ja, da lasse ich mal die Liste. Also da gibt es einiges. Wir haben gerade von Sony, ja, also nicht von den Computerspiel-Sonys, sondern von den anderen Sonys, haben wir so einen 3D-Fernseher, so einen riesigen, gestellt bekommen. Und da habe ich mir gerade Killzone 3 drauf angeschaut. Und das ist der Hammer. Aber jetzt erstmal wegen 3D. Es ist wirklich ein absolut klares, geiles Bild. Und das noch mit Move und so. Also vielleicht Killzone 2 hat mir nicht so gefallen, aber vielleicht ist das durch das ganze Drumherum etwas, was ich wirklich sehr gerne spielen werde. Shogun 2 kommt, Dead Space 2, L.A. Noir, falls ihr davon schon gehört habt. Das ist auch von Rockstar, aber mal nicht mit Schießen und so weiter, obwohl es auch...
Das ist seit 4 Jahren angekündigt oder seit 5 Jahren?
Ja, genau, aber ich habe es jetzt kürzlich wirklich mal gesehen und habe so 2 Stunden vorgespielt bekommen von Rockstar. Und also du musst so dir Sachen anschauen, Indizien sammeln, Gespräche führen. Es gibt auch Ballereinlagen und so Auto-Verfolgungsjagdeinlagen. Aber wenn das, was ich da 2 Stunden lang gesehen habe, halbwegs typisch fürs Spiel ist, dann werden die Actionsequenzen wirklich so als Sahnehäubchen obendrauf gesetzt. Und die allermeiste Zeit sprichst du wirklich mit Leuten oder schaust dir eben Apartments an, ob du da Beweise findest und so weiter. Wenn du dann, also da wird so Musik gespielt, das ist ja so 40er Jahre, 50er Jahre. Und dann gibt's, wenn du an einem Hinweis näher kommst, gibt's so einen kleinen Pling-Pling-Akkord. Also richtig schön gemacht. Mit einer ganz tollen so Mimikdarstellung. Also da freue ich mich wirklich drauf. Aber das alles ist nichts gegen das Spiel, auf das ich wirklich warte, seit 2 oder 3 Tagen angekündigt. Das ist Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich bin einfach ein Fan von der Serie und mit ein paar Mods kann man sie dann auch immer spielen. Und da freue ich mich wirklich drauf. Und die wollen um 11.11. 11.11 wahrscheinlich, 2011 wollen die rauskommen, arbeiten angeblich schon seit vielen, vielen Jahren dran. Und das könnte so mein Highlight werden nächstes Jahr. Super! Gut. Meinst du jetzt, ohne ausfällig zu werden, ohne zu stottern oder ohne Internetabbruch?
Ohne zu weinen.
Ohne chinesische Interventionen.
Ja, aber ich habe so Schriftzeichen auf einmal hier. Ach, das ist übrigens auch... Nein, jetzt lassen wir, das sind andere Themen.
Ja, jetzt nicht neugierig machen und dann...
Nee.
Oh, weg ist er.
Und weg ist er. Super.
In der Runde. Du kannst ja so chinesische... So eine Fake-chinesische Unterstützung relativ leicht zuschalten. Wenn die aber aktiviert ist und du versuchst noch irgendwie normal zu tippen, dann geht ein kleines Fenster auf und die Chinesen schreiben auf westlichen Tastaturen, indem sie irgendwie so Silben, also jeder lacht jetzt wahrscheinlich, der Sinologie studiert hat, zusammensetzen, dann werden daraus quasi on the fly Schriftzeichen und wenn du dann versuchst, irgendwas einzugeben, bist du völlig verloren. Vor allem ist dann das Windows auch auf Chinesisch umgestellt und ich weiß nicht mehr, wo ich es zurückstellen muss und so. Und das ist schon teilweise lustig.
Da musst du halt den Au-pair fragen.
Aber in 10 Jahren müssen wir eh alle chinesische Free MMOs spielen. Und ab und zu gibt es noch eine lieblose englische Synchronisation oder Übersetzung. Also macht euch schon mal drauf gefasst.
Ihr Luftkissenfahrzeug ist voller Aale.
Ich werde diese Platte nicht kaufen. Sie ist zerkratzt.
Sehr schön. Sag mal, Kinders, nachdem wir jetzt von lauter tollen Spielen gesprochen haben, die dieses Jahr dran waren, wollen wir nochmal in älteren Heften blättern.
Wir müssen wohl sogar.
Ja, der Übergang ist dann die Antwort auf die Frage, was war eigentlich vor 20 Jahren das Spiel des Jahres? Ich glaube, jetzt in unserer Runde war es ganz interessant. Ich glaube, das war jetzt so ein bisschen, also gefühlt war das für mich jetzt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mass Effect 2 und Red Dead Redemption Spiel des Jahres mäßig. Die wurden am häufigsten genannt. Letzteres oft in der Kategorie, wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne mal. Aber ich glaube, das waren so die zwei Spiele, die...
Ja, Red Dead hat gewonnen, auf jeden Fall. Durch Jörg dann noch am Schluss, der hat es noch rumgerissen.
Nee, Jörg findet auch Mass Effect 2 toll, oder?
Der findet ja alles toll.
Also Red Dead Redemption ist nicht Spiel des Jahres, dafür ist es viel zu, viel zu gamey und viel zu, ich hab's gern gespielt.
Viel zu was? viel zu gamey.
Ja, das gaukelt dir vor, irgendwie so den Wilden Westen zu simulieren, und dann kommen da alle 3 Minuten wieder an derselben Stelle Leute gehängt und so. Na, also das ist ein echt ganz toller Zeitvertreib, aber A lässt die Spannungskurve am Ende echt nach und das Ende finde ich ein bisschen mies. Vor allem, weil ich schon mindestens 5-mal gesehen habe in der Form in anderen Spielen. Ich will das nicht kaputt machen, darum sage ich nichts dazu.
Also und Mass Effect 2 ist unser Spiel des Jahres.
Ja, und Mass Effect 2 ist natürlich ein Rollenspiel. Nein. Strategic Command Global Conflict ist das Spiel des Jahres 2010. Ja. Und da lasse ich nicht mit mir reden.
Gut, größere Einigkeit gab es vor 20 Jahren in der Powerplay-Redaktion, wenn wir uns die Ausgabe 1.91 angucken, die vor etwa 20 Jahren ausgepackt wurde. Da gab es einen Artikel, der beginnt, da gibt es auch einen Test von Secret of Monkey Island, das war das Test-Highlight der Ausgabe, 20 Jahre ist es her, aber es gab, wo war das, auf Seite 164 und wie immer digital mitblättern auf Cult Power ist möglich, auf Seite 164 ist die Übersicht von der Redaktion gekürt. Ich meine, heutzutage traut sich ja kaum einer mehr, da lässt man ja immer die User wählen und online und Klick und überhaupt, und aber vor 20 Jahren, da haben sich die Redakteure noch hingesetzt und haben gesagt, nö, wir wissen es eh am besten. Und das Computerspiel des Jahres war Railroad Tycoon von Microprose. Ich glaube, auch nach 20 Jahren kann man das unterschreiben. Eine gute Wahl. Ja. Und was total witzig ist, das habe ich mir völlig vergessen, ganz klein hier abgedruckt, im Nachhinein gesehen, hätten wir es vielleicht ein bisschen auffälliger machen sollten, noch ein handgeschriebenes Briefchen von Sid Meier, der sich bedankt für die Auszeichnung. Das ist ja der Hammer. Also vor 20 Jahren gab es, ich glaub Faxe waren das damals, ne? Ich glaube, da gab es noch einen Fax. Heutzutage.
Ich habe gestern einen Fax bekommen, Heini.
Gibt's immer noch? Leute
faxen. Ja, ich habe gestern einen Fax bekommen.
Ja, bei euch auf dem Land.
Ich war das.
Und also heutzutage würde man A, an Sid Meier gar nicht mehr rankommen, und B, würde man vielleicht eine E-Mail von seiner Assistenz kriegen, und da wurde noch von Hand geschrieben.
Ach Quatsch, der würde heute auch noch sowas schreiben, bloß ihr bekommt da keine Auszeichnung mehr und schon gar nicht von der Powerplay.
Ja, ich glaube, die Powerplay ist ein leichtes Problem.
Ja,
ich arbeite übrigens immer noch dran, rauszukriegen, wer irgendwelche Rechte hat. Also meine Spur hat mich ja mal zu Future geführt, und die wollten nachforschen in der Rechtsabteilung, und ich weiß ja nicht, haben wir bei unseren Hörern vielleicht einen Juristen, der sich so mit Urheberrecht, ich würde jetzt echt mal gern wissen, wenn jetzt irgendwie so und so viele Jahre keiner herkommt und sagt, wir sind das, ob wir nicht einfach sagen können, okay, Powerplay ist wieder unser. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Weil
glaub, die Namensrechte. Nein, ich glaube schon, dass es eben so ist. Es dauert auch nicht so lange, bis es verfallen ist. Aber die Powerplay wurde ja auch immer wieder abgegriffen. Und es gab ja eigentlich nur noch einen Verlag, der sowas gemacht hat, die ganze Computec-Gruppe. Ich glaube, es gab doch Zeitungen, die Powerplay hießen.
Ja, der PC Powerplay und so. Also ich glaube,
das verbaut uns erstmal den Namen, denke ich.
Das war erst Cypress. Ich glaube, das sind die Namensrechte, die wurden verhökert. Aber die Rechte an den alten Inhalten.
Ach so.
Das konnte noch keiner erklären.
Ja, die Urheberrechte behalten wir ja, aber es ist die Frage eben, ob wir es wieder verwerten dürfen. Aber jeder ist immer noch der Urheber von den Artikeln, die wir geschrieben haben. Die sind eben nach deutschem Recht bleiben, die bei uns.
Ja, das ist ein bisschen komplizierter, weil du damals in deinem Vertrag auch die Rechte abgegeben hast, auch an eventuelle Rechtsnachfolger. Und da wird es dann kompliziert, nämlich hier festzustellen, wer eigentlich Rechtennachfolge ist. Aber bevor wir uns in eine freundliche Diskussion über juristische Spitzfindigkeiten, darf ich nochmal vorlesen, was sonst noch alles mit dabei war. Wir hatten nämlich in der Ausgabe noch mitgewählt, das war alles vor 20 Jahren, Klux, Secret of Monkey Island, Ultima 7, Railroad Tycoon, dann unter anderem PGA Tour Golf, kann man drüber streiten, Rainbow Islands als bestes Geschicklichkeitsspiel.
Nee, da kann man nicht drüber streiten.
Dann LHX Attack Stopper, darüber können wir streiten. Nicht drüber streiten können wir über das beste Actionspiel, das war Wing Commander.
Kann man durchaus drüber streiten.
Dann beste Grafik, Loom, darüber können wir streiten. Dann haben wir Railroad Tycoon nochmal als beste.
Nein, Loom.
Bester Sound, Turrican, das hätte auch noch mal...
Ja, bester Sound, verdient.
Damit so, auch Sound, das hätte aber auch echt...
Der Boris versucht was zu sagen. Oh, Boris...
Ich bin auf Mute.
Also, ich würde gerade sagen, bei Boris war die Empörung so groß, dass seine Leitung geschrumpft ist.
Loom, das war EGA-Grafik, Leute. EGA.
Ja, eben.
Ja, und es sah trotzdem nicht gut aus.
Sag mal, wir haben uns eigentlich damals drauf
geeinigt. Mark Ferrari war das.
Nein, es war schon toll. Ganz einfach, wir haben einen Tag uns gestritten, bis wir alle total müde waren. Bis wir fix und fertig waren und dann der noch einigermaßen stehen konnte, der hat dann die Wertung bestimmt, oder?
So war's. Kann man nicht damals einfach auch geguckt, was waren die höchsten Wertungen und die nehmen wir oder so? Irgend so was Pragmatisches?
Ja.
Ich meine, Boom hatte ja ein anderes Problem, weil die Gesamtwertung nicht so hoch war. Es war ja faktisch quasi das erste Casual-Spiel und das war auch die große Enttäuschung. Ich kann mich da erinnern, ich war ja relativ neu in der Redaktion, dass die anderen LucasArts-Sachen ja schon richtige, schöne Hardcore- und Profispiele waren. Und bei Boom war die Enttäuschung, hat er zum Beispiel kein Prädikat bekommen, dass es zu leicht und zu kurz war. Aber im Nachhinein war das ein durchaus progressives Spiel mit der Tatsache, dass es interaktive Musik natürlich hatte, dann maximale Ausnutzung von Eger. Aber es war quasi so ein Vormüst. Also viele Spieler konnten halt damit gar nichts anfangen. Aber ich glaube schon, dass es ein sehr eigenes, aber auch sehr gelungenes Spiel war, sehr gelungenes Adventure war.
Also Boris, ich revidiere übrigens, es sah schon verdammt gut aus.
Danke.
Ja, wenn ich sonst so in den Testteil von der Ausgabe gucke, da waren ja nicht so viel wirklich tolle Sachen dabei. Der ein oder andere Name ist noch in Erinnerung, Star Control, war ein ganz witziges Hybridspiel. Aber
das erste Lotus-Beispiel war natürlich ein gutes Rennspiel. Lotus 2 war da noch besser, aber das erste Lotus testet Martin in der Ausgabe war ein gutes Spiel. Cool für Amiga-Fans.
Ja, wobei Star Control war ja vor allem der zweite Teil super. Der erste war gar nicht so toll, glaube ich.
Ach, der zweite war das, richtig.
Außerdem haben wir da in der Ausgabe übrigens noch eine Personalie, die ich nicht uninteressant finde. Reza Memari. Reza. Genau, hat in diesem Heft das erste Mal offiziell für Powerplay gearbeitet.
Ach ja, da ist dieses putzige Foto im Editorial.
Genau. Reza lebt inzwischen übrigens in Berlin. Ja, lebt inzwischen
in Berlin
und macht tolle Filme. Also,
ja.
Gruß an Reza, falls er das hören sollte.
Kurz nochmal in den Videospielteil, dass ich da mal schauen, ob
das irgendwas ist. Was ich hervorheben möchte, auf Seite 16, da hatten wir das erste aus Japan eingeschmuggelte Super Famicom vorgestellt. Eine Konsole, die dann etwas später unter dem Namen Super Nintendo in der westlichen Welt veröffentlicht werden sollte.
Wow. Hey, und Martin hat das natürlich betreut, aber wir hatten einen Japan-Spezialisten, das war Axel Bialke, der dann später mit Andreas von Klitschinski, dem noch späteren Sega-Deutschlandmann, Hudson Europa in Hamburg gegründet hat. War, glaube ich, der einzige japanisch sprechende und japanisch denkende Videospiel-Insider damals in Deutschland. Sehr schlauer Mensch, würde mich auch interessieren, was der mittlerweile macht. Und der hat uns, wir hatten damals nicht viele fremde Autoren, aber der hat uns damals hauptsächlich übersetzt und natürlich aus Japan berichtet. Also es ist einer der wenigen aktuell Hardware-Themen, die wir nicht 100% in-house gemacht haben, sondern noch einen richtigen Profi an Bord hatten, der sich mit Japan damals auskannte. Guter Artikel.
Wir haben dann direkt im Anschluss übrigens noch so ein völlig unbekanntes Spiel namens Lemmings. Eine Preview?
Ja, kann man einen Test ein bisschen später. Wir haben auch ein Final Fantasy.
Ja. Was ich ja total putzig finde, sind so Sachen wie Seite 2021, unsere Fotos von unserem Stand von der Amiga-Messe in Köln. Da kann sich vielleicht der ein oder andere noch dran erinnern.
Ja, insbesondere, weil die Bildunterschriften nicht stimmen. Der Mann mit dem Hut ist nicht Alexander Holland, sondern das bin ich.
Wer ist denn Alexander Holland, bitteschön?
Der hat irgendwie einen Highscore geschafft bei irgendwas. Da müsst ihr lesen.
Also komisch, dieser Alexander Holland, der schaut irgendwie so zufällig ähnlich. Und auch dieser Hut, ne? Und ja, das war die Messe mit dem Pappmaché-Trantor, oder? Der da am Messestand war.
War das die Messe, wo Software 2000 irgendwie Spiele ins Publikum geschmissen hat und dann ein paar Leute totgedrückt worden sind oder so? Gab es da nicht sowas?
Das war erstens Rainbow Arts und zweitens glaube ich, das kann es sein. Nee, das musste davor gewesen sein. Das waren die Tariken 2 Demo-Discs. Da wurde dann eine extra Messehalle aufgemacht weil irgendwie tausende von Leuten diese Tarek 2 Amiga Demo-Disc haben wollten. Ich erinnere mich, das war sehr furchteinflößend, weil ich war da mittendrin als einer derjenigen, der Discs an Leute verteilen sollte. Und das wäre beinahe schief gegangen.
Aber Moment mal, jetzt kommt's mir, das war die Messe, wo tatsächlich das Lemmings Demo weltexklusiv verteilt worden ist, kann das sein? Psygnosis hat ja in einem ganz, so in einer kleinen Pappschachtel ein 5-Level-Demo von Lemmings verteilt. Lemmings ist eines der wenigen Spiele, die in Deutschland erstmalig aufgetaucht sind. Ich glaube, das müsste die Amiga-Messe 1990 gewesen sein, ja.
Was du so alles noch weißt?
Ja, weil das war schon, ich kam auf die Messe und kam mir, glaube ich, schon Michael Hengst da entgegengelaufen oder ein anderer Redakteur. Hat gemeint, ja, gibt's ein Wahnsinnsspiel und so weiter und so weiter. Und keiner hat davon was gehört, weil es eben auch in England noch nicht vorgestellt war. Lemmings wurde zum ersten Mal gespielt in Deutschland, also öffentlich, außer vom Psygnosis. Und das ist schon selten gewesen. Und ich habe dieses Demo noch. Sieht sehr hübsch aus. Es ist quasi die gleiche Packung, aber sehr klein, nämlich so groß wie eine Diskette. Und es sind 5 Levels drauf. Für Amiga, genau.
Aber Winnie, dein Herz müsste doch höher schlagen ab Seite 190, der große Joystick-Vergleichstest.
Ja, sehr lustig. Ich weiß noch, wie mich das damals genervt hat. Also das sind ja die typischen Themen.
Was für ein süßes Aufnahmefoto.
Die Themen, die den neuen Winnie. Räder...
Ihr seht aus wie eine Boyband.
Die hätten wir damals noch besser gründen sollen, dann müssen wir nicht umsetzen. Ja, das war sehr ärgerlich. Also es gab ja so typische Themen, vor allem im hinteren Heftteil, die durfte dann ja doch erst der Volker machen, als dann Winnie kam, gab es den zweiten, der da grundsätzlich so mit dem auf den alle mit dem Finger gezeigt hat. Also Joysticks zu testen war natürlich grausam damals. Auf der anderen Seite habe ich dann 15 Jahre später ein ganzes Buch drüber gemacht. Hat mir das etwas gebracht. Ich bin euch dankbar, doch, auf jeden Fall.
Und die Single von Joystick Hotel, der neuen Boyband aus Harbei München.
Auf Seite 192 unten den Warp 1. Wenn man sowas sieht, also ich habe auch keine Ahnung, wie man das in der Hand halten und oder bedienen sollte, diese Lustkugel da unten. Das ist ja sehr seltsam, das Teil.
Na, leider nicht. Es ist ja so, dass wirklich nur ganz, ganz wenige Controller okay waren. Der ganze Rest, den Zubehörhersteller irgendwie in Hongkong haben zusammengeflickt haben, war einfach Schrott. Also es gab natürlich den Competition Pro damals, es gab natürlich eine gute Maus und man konnte auch die Nintendo Pads benutzen, aber alles andere war einfach Schmarrn. Also es ist eigentlich ein Horrorkabinett.
Naja, mit Competition Pro halt und jetzt mal ehrlich, was war der einzig wahre Joystick für euch?
Competition Pro.
Competition Pro, die Mikroschaltversion umgebaut, umgelötet auf dem C64, dass man einen zweiten Feuerknopf haben konnte.
Okay. Oh ja. Gut, die Vico-Sticks, erinnert ihr euch an die noch? Die waren natürlich noch einen ganzen Level drüber, auch ein bisschen teurer. Das waren so richtig schöne Metallteile und die hatten dann wirklich Spielautomatentechnik. Bei dem Competition Pro hieß es ja nur so, war aber ja eigentlich schon eher ja, Heimhardware. Aber die Vico-Sticks waren richtige Spielautomatenteile und die hatten dann quasi so die ganz reichen Kids hatten die damals. Aber vorne ist noch ein interessantes Spiel drin. Seite 26 Midwinter war ja, glaube ich, so was das erste Open-World-3D-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Hat aber keiner von uns gespielt damals, oder?
War das nicht von dem unglaublichen Derek, wie heißt er?
Nein,
das
war von Mike Singleton.
Ja, genau, den meine ich, ja. Aber das war doch nichts, oder? Das sah doch nur so aus, als ob.
Aber also, mich hat es damals auch nicht interessiert, das Midwinter, aber es hat sehr gute Tests bekommen, sowohl in der Powerplay, als auch in anderen Heften. Ich selbst habe es nie gespielt, weil mir das auch damals, hat mich eben auch nicht angemacht, hat keinen richtigen Charme gehabt. Anatole, was meintest du?
Aber ich habe im Heft vorher habe ich noch was Schönes für dich gefunden, weil das ist bei der Kultpower gerade online gegangen, nämlich The Killing Game Show. Und das war doch eigentlich dein Spiel, Winnie. Also wenn es ein Spiel gibt, das sich mit dir verbindet, dann ist es das.
Ja, Knut hat es ja auch geliebt. Es gab schon zwei. Es war vor allem deshalb mein Spiel, weil es keinen anderen interessiert. Und es lag daran, dass Lemmings war eben noch nicht erschienen, dass Psygnosis einen super, super miesen Ruf hatte. Wahnsinns Intros auf 8 Disketten und auf der 9. Diskette war dann halt ein Spiel drauf, das echt schlecht war. Deshalb ist Killing Game Show bei mir gelandet. Und das war eine positive Überraschung. Also ein exzellent ausbalanciertes Spiel. hat sich auch gezeigt, der Martin Chudley hat ja danach dann auf einer wenigen Überlebenden quasi aus der Zeit dann auch exzellente Spiele gemacht. Gotham Racing war von ihm die frühen Formel-1-Spiele vom Psygnosis. Der hat ja auch gezeigt, dass er es drauf hat. Aber Killing Game Show war ein kleines, gutes Actionspiel, das in verschiedene Genres vermischt hat, was meistens in die Hose ging. Da ging es auf und dazu kam halt Production Value vom Psygnosis, also Wahnsinns Sound, Sprachausgabe. Unter der blendenden Hülle, wunderschönes Spiel. Und das hatte was heute auch wieder teilweise aufkommt, hatte eine Replay-Funktion. Das heißt also, du konntest alles, was du gespielt hast, nicht nur wiederholen, sondern du kannst an jeder Stelle einsteigen. Und das ist ja etwas, was jetzt die Spiele jetzt wieder ausgraben. Das heißt also, man spielt das Ding vielleicht auch zu zweit. Und wenn man dann zum Beispiel eine spielt, wenn er drauf geht, übernimmt der andere. Und am Schluss entsteht dann quasi ein Spielablauf, der dann aus 22 oder 23 verschiedenen Stücken besteht, wo ein paar Meter vom einen gespielt worden sind, dann eben wieder vom anderen welche. Also dieses Feature ist schon sehr, sehr zukunftsträchtig gewesen. Es war sicherlich nicht der Grund, wieso ich das Spiel so geliebt habe. Es war einfach gut ausbalanciert, einfach alles gepasst. Aber selbst solche Elemente, es hat auch also innovative Elemente gehabt, die dann erst 20 Jahre später wiederholt worden sind. Also ein Replay, wo du einsteigen kannst, die also die Stelle aussuchen, sagst, okay, kurz bevor ich da ganz übel drauf gehe, mache ich weiter. Hat 20 Jahre gedauert, bis das andere Spieldesigner wieder aufgegriffen haben. Gutes Spiel.
Und nach dem Motto, aus geben kann noch mal was werden, sitze ich hier gerade fasziniert vor der Doppelseite 1819. Das ist eine Anzeige von Ubisoft. Ubisoft, wir erinnern uns, Assassin's Creed, Tom Clancy, Splinter Cell und so weiter, wo faszinierende Spiele beworben werden wie Pick and Pile,
Tom ja, ich sehe es gerade auch.
And Back to the Golden Age. Und dann denkst du wirklich, oh Gott, dass die Firma überhaupt noch existiert heute.
Also Ubi hat ganz übel angefangen, aber das galt ja eigentlich für die ganzen Franzosen. Und plötzlich vor 10 Jahren war es dann so, dass die Franzosen die einzigen Firmen waren, die überlebt haben. Also das Ubisoft-Infogramm hat ja auch lange überlebt als Major. So gerade Ende der 90er Jahre waren es ja wirklich plötzlich die Großen, alle englischen Firmen tot und die Franzosen haben quasi die Szene beherrscht. Überraschend, wir haben damals das Zeug mit der Kneifzange nicht angefasst. Auch da, wenn dann jemand nach Paris fliegen durfte, war es dann immer der Winnie. Ich weiß noch, wo Heini ankam irgendwie. Hast du nicht Lust, nach Frankreich zu fliegen? Ich hatte in der Schule Latein und Griechisch, kein Wort Französisch. Hatte keiner von euch Lust, dann bin ich halt irgendwie mal nach Paris geflogen. Hat sich aber gelohnt, war okay.
Ja. Dann haben wir ausgeblättert, oder?
Ich denke schon,
soll reichen doch heute.
Während die Herren nun munter weiter diskutieren, kommen wir forsch zum Abspann. Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Johne sagen hören wollen.
Sag mal, Jungs, wofür ist eigentlich diese Schlaufe an der V-Mode?